BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute mit dem lieben Julian von Kelver. Guten Tag, Julian, wie geht's dir?
Sehr gut. Schönes Wetter draußen, dann geht es am liebsten gut, oder?
Vor allen Dingen das in Hamburg, ne? Sensationell. Wir waren vor ein paar Tagen zusammen, ne, bei Hamburg Goes Data. Mhm. Wer Bock hat, ne, das machen wir demnächst nochmal. Kommt gerne vorbei, meldet euch an. Das ist mittlerweile auch überregional gewesen. Es waren Kölner da.
Richtig, es waren Kölner da.
Es waren viele Hamburger Unternehmen dabei. Mhm. Was hast du gemacht? Erzähl mal kurz. Ich weiß, also war ja dabei, aber trotzdem vielleicht mal für die Leute, die das jetzt hören. Was hast du da gemacht und was habt ihr vorgestellt?
Wir haben natürlich das Hype-Thema Gen AI aufgegriffen und das aus unserer Sicht nochmal eingeordnet, warum man sich trotzdem nochmal Gedanken um die IT-Architektur für eine Gen AI-Lösung machen sollte. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jan entsprechenden Vortrag gehalten, einen Impuls gegeben und ich muss auch sagen, also gerade auch die Gespräche danach im Netzwerk, in der Community haben da direkt dran rangeknüpft und ja, einfach ein wichtiges Thema für viele Leute
mittlerweile. Total, ne? Also ihr habt ja auch ein paar Beispiele gezeigt. Ihr wart ja live auf einer eigenen Oberfläche, so nenne ich das mal, wo ihr gezeigt habt, wie man relativ sicher, sag ich mal, mit Gen AI trotzdem in einem Unternehmen arbeiten kann.
Genau. Also auf einer eigenen Oberfläche, natürlich, die wir auch intern bei uns genauso nutzen, also in unserer täglichen Arbeit. Und du sprichst es ja an sicher, also sicher aus dem Kontext her, wer darf wo drauf zugreifen, auf welche Dokumente, auf welche Inhalte. Sicher quasi von der Kommunikation der Daten, wo sie liegen, wo gehen sie hin. Sie bleiben im eigenen Tenant in dem Fall, also in der eigenen Cloud-Umgebung. Und einfach auch sicher vom Datenschutz her. Ne? Also, dass man auch nicht irgendwie personenbezogene Daten irgendwo herausziehen kann aus dieser AI.
Seid ihr jetzt bei Kelver Produkthersteller oder habe ich das jetzt so verstanden, dass ihr mal zeigen wolltet, guck mal, so kann es für dich gehen, Unternehmen?
Wir sind kein Produkthersteller. Wie in unserer DNA nutzen wir Tools vom Markt, Technologien vom Markt und individualisieren die für unsere Kundenprojekte. Und auch gerade ja, in dem Fall haben wir es ja auch unter Microsoft-Partner gemacht, den Microsoft Azure OpenAI Service genutzt, kann man den natürlich wie alle anderen Microsoft-Services, wieder genau auf die Kundensituation zuschneiden. Und genau da ist ja aus meiner Sicht enorm viel Spiel drin, ne, und Anpassungspotenzial, einfach, dass die Lösung genau wieder, wie die klassischen Analytics-Lösungen von früher, wieder genau in die Unternehmen passen, genau zu den Business-Prozessen passen, dass sie halt in der täglichen Arbeit auch wirklich Mehrwert stiften entsprechend.
So, jetzt reden wir natürlich auf so einer Veranstaltung, weil die Leute interessiert es ja sehr viel über Gen AI. So, ich habe auch kurz darüber gesprochen, zu sagen, die Möglichkeiten, die machen kann, sogar so Text zu Bild, Bild zu Video, viel mehr im medialen Umfeld, deswegen gewinnt das ja auch so einen Hype, weil man sieht es überall im Internet. Da haben wir ein bisschen über Anwendungsfälle in Firmen gesprochen und haben auch gemerkt, boah, da ist natürlich dann, wenn wir so sagen, in der Produktion 3D-Modelle werden schnell erstellt und gemacht und getan. Das dauert vielleicht noch einen Moment, wo wir sind. Aber wo würdest du sagen, sind wir denn derzeit mit den Unternehmen? Also Stichwort Chatbots. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein alter Hut. Aber so in der Qualität, wie wir das jetzt haben, wo sagst du, wo stehen da momentan deiner Erfahrung nach bei den Kelver-Kunden, wo stehen die da so?
Also genau wie du es ansprichst, eigentlich ist das Hauptthema gerade wirklich Chatbots und wie du auch sagst, das gab es schon lange, ne? Aber gerade durch die Large Language Modelle und Gen AI ist das natürlich nochmal eine andere Qualität oder hat enorm an Qualität gewonnen und aus meiner Sicht sind die schon wirklich jetzt im echten Leben, in der Realität im Unternehmen nutzbar und gerade auch, was ich einfach verblüffend finde, dass man mittlerweile ja wirklich ein Sammelsurium an Dokumenten in diese Services hineinwerfen kann und der passende Ergebnisse rausruft dazu. Ich meine, vielleicht kleine Anekdote, gerade auf dem Weg auch hierher hat mich ein Kollege angerufen und mir davon vorgeschwärmt, wie das bei Kunden oder in einem Projekt bei unseren Kunden in der Nutzung ist. Und gerade das Thema, wenn es um lange Dokumentation, PDFs mit tausenden von Seiten geht, um irgendwie technische Spezifikationen zu lesen, diese dort anzubinden an diese Large Language Modelle oder an den Azure OpenAI Service in dem Fall und dann gezielt Fragen zu stellen und direkt eine Antwort drauf zu bekommen. Also das ist nochmal wirklich eine Qualität, die ich finde, die enorm zugenommen hat und wodurch es einfach noch viel mehr Spaß macht, das zu nutzen.
Gut, jetzt müssen wir das ein bisschen sortieren. Also ich will jetzt gleich mit dir natürlich viel mehr über die Cloud sprechen als über GenAI. Aber für mich ist da jetzt nochmal die Frage aufgekommen, wenn ich jetzt an Microsoft denke und wenn ich an GenAI denke, denke ich in erster Linie an Copilot. Was ist denn so dein Eindruck davon? Also ich kann es kurz wiedergeben, ich als Laie, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, aber es halt bei sich in der Suite jetzt einfach hat, der ein bisschen mit Power BI rumspielt, der etwas macht, der etwas tut. Für mich ist es momentan ein sehr gutes Tool, um Dinge zusammenzufassen. So, oder um ein paar Vorschläge für einfache Sachverhalte zu machen wie Folien. Ist aber im direkten Vergleich zu meiner ChatGPT-Anwendung, wirkt es noch ein bisschen uncool. Wie ist da dein Eindruck? So ein bisschen, da ist Luft nach oben, ich will es gar nicht schlecht reden.
Nee, ich will es auch nicht schlecht reden, es ist definitiv noch Luft nach oben. Das sehen wir auch bei unseren Kunden und unsere Kunden fragen uns ja auch wirklich häufig, das mal sauber einzuordnen. Copilot gegen vielleicht einen eigenen gehosteten GenAI-Instanz, ne? Ja. Wo sind die Unterschiede, was kann ich wie, wo machen? Und vielleicht kurzum, der Copilot ist, ich sag mal, Anführungszeichen, automatisch integriert in alle Office-Produkte, in alle Microsoft-Office-Produkte.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja. Ne? Also einfach direkt dabei, ne? Ich kann es bei Power BI für die Entwicklung nutzen. Wenn es aber darum geht, ne? Eigene Dokumente, technische Dokumentation, Hilfestellung, vielleicht Dokumentation von Prozessabläufen innerhalb des eigenen Unternehmens, sowas zur Verfügung zu stellen, da macht es schon Sinn, eine eigene GenAI-Instanz zu nutzen, weil ich die individuell einstellen kann. Ich kann ein eigenes Frontend drauf basteln. Du hast ja eben gesagt, diese kleine App, die wir da gezeigt haben, das war ein eigenes Web-Frontend, was wir darauf gesetzt haben. Ich kann es in Teams integrieren, ne? Und der Copilot, der ist einfach, sag ich mal, so das Out-of-the-Box-Standard-Werkzeug, was in alle Office-Produkte da ist. So eine eigene GenAI-Instanz kann ich halt hochgradig individuell anbinden für eigene Anwendungen oder ja, auch in die Office-Produkte wie Teams einfach integrieren.
Gut, jetzt kann ja ein Trigger sein. Ich möchte GenAI, aus welchen Gründen auch immer, gibt tausende Anwendungsfälle bei mir im Unternehmen, nutzen. Und jetzt bist du ein Hardcore-Vertreter davon. Ich sag's wirklich, weil du echt in den Markt so reingehst. Aber in der Cloud.
Ja.
So, da bist du jetzt, glaube ich, völlig rigoros und sagst Cloud-First-Strategie und nicht nach dem Motto, ja, es kommt darauf an, beratermäßig, sondern du sagst, willst du gute Ergebnisse haben, willst du es langfristig machen, musst du in die Cloud gehen. Warum?
Also gerade mit GenAI, ne, es bindet enorm viele Rechenkapazitäten. Ne? Du brauchst enorm viel Rechenpower und das Ding ist ja einfach, man muss sich ja, das ist ja noch ganz anders als bei Analytics, ne, wo es aus meiner Sicht ja auch total notwendig ist, aber gerade bei GenAI, denke ich, werden die Zahlen der Nutzer, ne, im Unternehmen nochmal rapide steigen. Ne, wir werden zu ganz unregelmäßigen Zeiten ganz viele Anfragen bekommen. Ne, und das spricht für mich einfach für eine IT-Architektur, die super flexibel darauf reagieren muss. Und das kann man aus meiner Sicht per Excellence einfach ja, nur mit der Cloud sauber kostengünstig oder kosteneffektiv bewerkstelligen. Mhm. Ne, deswegen bin ich da der Verfechter dafür, wenn ich eine GenAI-Lösung aufbaue, das definitiv in der Cloud zu machen, weil, man muss ja auch sagen, seit wann haben wir den Hype? Jetzt vielleicht ein Jahr, so extrem, das ist ja auch noch eine sehr junge Technologie. Ne? Das heißt, so viele Erfahrungswerte oder junge Technologien in der Nutzung, ne? So viele Erfahrungswerte gibt es ja noch gar nicht. Und es wird ja definitiv so sein, dass noch ganz viele Anwendungsfälle entstehen werden. Und ich finde, was auf keinen Fall passieren darf, jetzt aus der IT-Brille, ne, dass wir das blockieren. Ne? Also durch zu enge Ressourcen, also sei Speicherkapazitäten, Rechenkapazitäten, dass da irgendwo Blockaden entstehen, sondern dass das einfach quasi diesen Drang der Leute, GenAI zu nutzen, dadurch nicht gehindert wird. Das ist mir einfach extrem wichtig und ich glaube auch nur so können wir damit erfolgreich sein.
Ich glaube auch. Also vor allen Dingen, wir haben auf der einen Seite ein Momentum, ne? Im Sinne von, Leute wollen irgendwas mit AI machen. Das hatten wir damals ja auch, als es hieß, Leute wollen irgendwie Dashboards haben. Sie wollen jetzt irgendwie interaktive Analysen haben. Ich glaube, wir brauchen heute nicht ausführen, warum das halt auch dann seine Fallstricke hatte mit Self-Service oder mit Standard-Reporting und was das dann nicht alles noch zu tun gibt. Die Technologie alleine hat das ja nicht gelöst, wie wir heute Zahlen und KPIs reporten. Aber ich möchte dahin, das Momentum ist halt jetzt so, deswegen finde ich es so spannend, auf die Cloud runtergebrochen. Wenn, dann nutze es doch jetzt auch als IT-Verantwortlicher den Hebel immer wieder zu sagen, ja, aber dann müssen wir den Schritt jetzt auch in die Cloud gehen. So, was bedeutet denn dann, wenn man, ich sage, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich die Schritte in die Cloud dann tatsächlich gehe? Also sagen wir auch so, es macht ja auch Sinn, ne? Du bist ja auch bei Microsoft ganz bewandert und so, aber ist auch egal, geht auch bei anderen Tools. Aber wenn du jetzt sagst, man geht in die Cloud, was sind die Sachen, die man machen muss, wenn ich da Data Analytics, ich nenne es mal AI-ready sein möchte, wenn ich sagen möchte, ich möchte meine Daten dort verwalten, ich möchte diese On-Premise-Lösung abbilden, was ist so dein Best Practice, wo würdest du Kunden empfehlen, was sie tun sollen?
Also du hast jetzt eben schon von Microsoft angesprochen, genau, also diese, es gibt halt so einfach Standard-Verfahren, Best Practices, weil gerade der Schwenk in die Cloud, der ist, ich würde sagen, der ist nicht neu, ne? Also das heißt, da gibt es schon eine Menge Erfahrungen, einfach Frameworks, die man von AWS, von Azure, von Google nutzen kann, um erstmal grundsätzlich seine Infrastruktur in der Cloud entsprechend aufzubauen. Und was wir häufig einfach in der Beraterpraxis erleben, der Fall ist ja nun mal so, man geht nicht als erstes mit Data Analytics in die Cloud, ne? Sondern da kommen alle Anwendungen, operativen Anwendungen, du hast eben über Produktion gesprochen, ne? Anwendungen, die man als erstes quasi als Unternehmen in die Cloud hebt und dann hat man schon mal eine Grundeinrichtung gemacht. Und dann kommen wir irgendwann mit Data Analytics, wenn vielleicht schon Datenbestände da sind und bauen darauf auf. Was wir da häufig erleben, sind Strukturen, die es nicht ermöglichen, neue Anwendungen wie Analytics oder Gen AI entsprechend in der Cloud aufzubauen. Und dafür gibt es ein ganz klassisches Landing-Zone-Prinzip. Ne? Also, dass man wirklich von vornherein denkt, okay, welche Zugriffsmethoden brauche ich? Wie will ich meine Benutzersteuerung machen? Weil ich möchte ja nachher nicht hingehen und über ein ERP-System, über ein CRM-System, über ein Analytics-System, über eine Gen AI-Anwendung überall einzeln Berechtigungen steuern, sondern das vielleicht auch zentral über einen Directory verwalten. Und darüber muss ich mir zu Beginn, bevor ich den Schwenk in die Cloud mache, mir einmal Gedanken machen, ne, das sauber aufzusetzen. Und dazu gibt es Frameworks und wir als Calver sehen es immer so, diese Frameworks sind wie so ein Katalog. Ne, und wir sagen oder können genau sagen, in welcher Kundensituation, nämlich welche Stellschraube, brauche ich vielleicht welchen Service und wie richte ich das auch skalierbar, flexibel ein, sodass ich es für Data Analytics später, für Gen AI, dann vielleicht ist auch der erste Anwendungsfall jetzt irgendwann gar nicht mehr das ERP-System oder so weiter, sondern okay, wir wollen Gen AI machen, alles klar, wir gehen in die Cloud. Kann ja auch sonst kommen, ne?
Deswegen, also ich glaube halt, die Technologie Cloud, die hat halt den Vorteil, dass du unheimlich flexibel bist, was du als erstes Leuchtturmprojekt dann ja auch setzt. Also wenn du das möchtest, dass du jetzt mal wegen ein Gen AI oder ein AI-Thema, muss ja nicht mehr Gen AI sein, wir können ja auch viel mehr über oder Automatisierungsthema oder ein Workflow-Thema oder du machst jetzt Dashboarding oder was auch immer, ist ja eigentlich völlig egal. Nur die Cloud macht dich, glaube ich, so flexibel, dass du erstmal Lichter, Glanzlichter zeigen kannst, um dann zu zeigen, das haben wir aber in der Cloud gemacht und das geht auch alles noch in der Cloud. Ich glaube, Das ist eine gute Strategie, um Awareness auf das Thema zu kriegen, erste Erfolge.
Ja, definitiv. Und ich sag mal, wir haben die letzten 2 Jahre sehr viel so über Data Mesh und wie stelle ich meine Organisation auf, entsprechend mit Daten umzugehen, gesprochen. Was für mich ja immer der Knackpunkt dabei war, ist ja ein Stück weit die IT quasi zu entlasten, diesen Flaschenhals in der IT von Anforderungsstau entsprechend aufzulösen. So, und da ist für mich die Cloud quasi ein weiterer Hebel. Ne? Mhm. Wir schaffen es im Grunde aus meiner Sicht, dadurch wieder die IT wieder zu den, nicht falsch verstehen, aber originalen Aufgaben wieder zu bewegen. Ne? Ich sorge dafür, dass quasi eine Plattform betriebsbereit ist, dass sie zur Verfügung steht und ich setze nicht den 350. Analytics Use Case um. Ne? Also ich mache nicht das Data Engineering, das Data Science noch mit, sondern ich sorge dafür, dass die Plattform funktioniert, dass die Cloud-Infrastruktur funktioniert, dass sie sicher ist, ne, dass sie geschützt nach außen ist. Und das sind ja eigentlich originäre IT-Aufgaben. Und wenn ich es aus meiner Sicht wieder dahin bewege, ne, dann schaffe ich ja im Grunde auch wieder Zeit für Innovationsprojekte, ne, also für neue Themen zu machen. Ne? Das ist so für mich, deswegen ist die Cloud für mich so ein enormer Hebel. Also nicht nur quasi um schnell irgendwas umzusetzen, sondern halt auch um einfach wieder als Unternehmen Freiheit gerade zu gewinnen, um neue Themen zu machen.
Ich glaube halt auch, ne, wir dürfen jetzt diesmal nicht wieder den Fehler machen und sagen, wir machen diese Leuchtturmprojekte, ohne Data Governance zu denken, ohne die IT-Infrastruktur zu denken. Ich weiß, es war mal eine Zeit lang total und vogue damals Data Warehäuser, funktioniert nicht, das bremst uns nur aus, da geht nichts und so weiter. Mhm. Und dann gibt es immer diesen Ziehharmonika-Effekt, auf einmal sagen alle, oh, wir müssen doch mal wieder Datenqualität arbeiten. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt genau dasselbe wieder mit der Cloud machen, wenn wir jetzt nur noch Leuchtturmprojekte machen, nur noch blenden, auch wenn die Leute viel Arbeit haben, diverse Teams und es einfacher geworden ist, dürfen wir, glaube ich, die Kernaufgabe der IT, dass das ganze System läuft, dass es auch richtig ist, bei allem dem, dass es auch fürs Business ist, nicht vergessen in diesen Zeiten, die wir da momentan haben.
Ja, und ich sag mal so, auch wenn ich so an früher denke, wir haben ja vorhin nur geschaut, wo kommen wir so her? Hm. Ne, ich bin früher auch in den Serverraum gerannt und habe da irgendwie Bänder gewechselt, ne, und Backups gemacht. Und das waren so klassische Wartungsjobs, die ich damals zu Beginn meiner beruflichen Karriere machen musste in der IT. Ne? Und wenn ich so heute darüber nachdenke, wie einfach solche Dinge in der Cloud geworden sind, das kann ich automatisieren. Ne? Ich kann so Standard-Tasks einfach ablaufen lassen, ne? Zeitgetriggert oder Event-getriggert. Ne? Und ich kann so ganze IT-Infrastrukturen sowie Netzwerke und so weiter mit Code entsprechend aufbauen. Ne? Ja. Also Stichwort Infrastructure as Code oder Terraform entsprechend. Da kann ich ganze IT-Infrastrukturen aufbauen, automatisieren und dadurch wird es auch einfach wartbarer. Und ich kann im Grunde Infrastrukturen testen wie Software. Ja. Ich meine, denk mal drüber nach. Ne? Also ich kann im Grunde Netzwerkkonnektivität wie eine Software testen. Und wenn wir jetzt noch weiter den Bogen spannen, ne, und sagen, okay, gerade für GenAI oder Analytics brauchen wir neue Datenquellen. Wir wissen vielleicht auch gar nicht, was für Datenquellen wir in Zukunft haben werden. Und ich musste mit meiner IT-Infrastruktur darauf reagieren. Aber sowas auch zu automatisieren, ne, Speicher hoch und runter zu drehen, Rechenkapazitäten zu nehmen, wenn ich sie nutze, gerade bei GenAI, wenn ich vielleicht Spitzenlasten nachher habe, auch da ist so das Thema Infrastructure as Code und Automatisierung von IT-Infrastrukturen in der Cloud für mich einfach der Dosenöffner.
Ne, um ich glaube halt auch, was viele Leute verwechseln bei dieser Diskussion, Business und IT müssen zusammenschmelzen. Mhm. Das ist noch immer aus dem getrieben, dass ja das Domainwissen angeblich im Business ist und die IT muss es dann irgendwie umsetzen. Ich glaube, das dreht sich jetzt auch so ein bisschen. Mhm. Meine These, weil die technischen Möglichkeiten jetzt viel, viel besser werden und alleine schon das Business unterstützen. Und deswegen würde ich mit deiner These auch mitgehen, dass viele Leute in der IT auch Möglichkeiten haben, sag ich mal, die Infrastruktur so hinzustellen, dass sie auch funktioniert. Das heißt nicht, dass die keine agilen Methoden, dass sie nicht Scrum, die können ja alles Mögliche noch machen oder weiterbilden oder Use Cases und die feinen. Ja, das ist alles okay, aber wir haben jahrelang versucht, das irgendwie zu verschmelzen und übereinzukommen. Jetzt würde ich auch deine These mitgehen und sagen, besinnt euch wieder organisatorisch auf eure Kernaufgaben. Ihr dürft das andere ja mitmachen. Das ist ja nicht verboten. Was bringt, ist ja gut, aber ihr seid dafür verantwortlich, dass zum Beispiel wie in einer Produktion auch das Auto verlässlich vom Band geht. Wer damit nachher Wettrennen fährt, wer damit einpackt etc., können dann andere Menschen sein, aber die Vielfältigkeiten des Autos sind auch groß.
Ja, genau. Und eigentlich ein Spitzenvergleich, ne? Wie genau gesagt, wie in der Produktion. Ne? Nee, genau so ist es. Also die IT sorgt im Grunde dafür, dass sie vielleicht auch gar nicht überhaupt, vielleicht noch weiter gedacht, überhaupt fahren kann.
Ja, genau.
Ne? Und schafft quasi die Basis. Ne? Aber das ist aus meiner Sicht aber auch die Kernaufgabe und die relevante Aufgabe. Und deswegen ist es ja, ist und bleibt es ja aus meiner Sicht in Zukunft auch eine Querschnittsfunktion. Und auch für jedes Analytics-Projekt brauche ich natürlich trotzdem ein IT-Involvement. Ne? Also jemanden, der quasi IT-technisch darüber guckt. Ich werde nachher auch unterschiedliche Zugriffe haben auf eine Analytics-Lösung. Alleine sowas. Ne? Da sollte man schon mal mit einer IT sprechen und gerade wenn man in die Cloud geht, ja, jetzt möchte ich nicht als Bedenken drüber rüberkommen, aber muss man sich ja auch darüber Gedanken machen, wie sichere ich das vielleicht auch von meinen ganz unternehmenskritischen Daten ab, ne, wie stelle ich das auf und gerade auch dafür ist dieses Landing-Zone-Prinzip ganz wichtig, sodass ich unternehmenskritische Daten mit vielleicht nicht so unternehmenskritischen Daten auch IT-technisch schon voneinander trenne.
Ja, ich finde es ganz erstaunlich. Also du hast vorhin gesprochen über die eigene Historie im Serverraum. Ich komme, wir sitzen hier gerade in dem Studio, wo ich als junger Consultant mein Büro hatte, als ich im Kreditkartengeschäft war und Folien gebaut habe. Ich habe die klassische, sag ich mal, Schule des Folienbaus genossen und bin darüber jetzt im Dashboarding in die IT quasi erst gekommen und jetzt hier. Und jetzt merkt man auch die Geschichte. Früher habe ich noch gesagt, in den Seminaren etc., wir fassen die Maus beim Kunden nicht an. Dann kam Tableau und Power BI. Da haben wir plötzlich angefangen, ja, aber wir machen Standards. Die Datenmodellierung machen wir nicht. So, und jetzt haben wir hier ganze Einheiten, die sich ja nur mit dem Backend nur noch beschäftigen und das tun gewachsen sind. Und meine Hauptaufgabe besteht eigentlich gar nicht mehr darin, so Business-Anforderungen von in die IT rüber zu kippen und den Dolmetscher zu machen. Meine Aufgabe hier hat sich auch als Unternehmen geändert. Was kann die Technologie bereitstellen? Was geht und was sind gute Wege, strategisch das zu machen? Das heißt, ich glaube, wir erfahren im Beratungsmarkt auch gerade einen kompletten Wandel von die IT-Strategieberater werden viel, viel mehr. Ja. Und die Strategieberater, was ist so businessrelevant und wie können wir es mit IT umsetzen? Das Verhältnis dreht sich. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo du eher sagst, das ist möglich und das leiten wir daraus ab. Und das kriegen wir alles hin. Und hast du Use Cases? Wollen wir das machen? Oder umgekehrt, du hast doch Use Cases, was die anderen sich gar nicht vorstellen können. Das heißt, ich glaube, die Dolmetscherrolle dreht sich. Früher habe ich es gemacht, da standst du, ne, und hast gesagt, Fachabteilung, ich will das haben, die IT muss es möglich machen. Das war mein Dolmetscher und habe ich dem was weggenommen. Und habe gesagt, Business, das geht alles nicht. Heute ist meine Aufgabe eher umgekehrt. IT sagt, das können wir alles machen. Selbstbewusst, strategisch, Top-Themen, sind vorne, sind Erfahrungswerte, hören unseren Podcast, machen das. Also früher war es halt die Business. Und jetzt ist umgekehrt, wie kriegen wir als IT das organisatorisch als Data-Driven ins Unternehmen? So. Und das merkt man ja auch, über was wir beide uns jetzt unterhalten. Und da, glaube ich, sind wir an so einer Zeitenwende. Also wo die IT wieder wie Phönix aus der Asche steigt und man sagt, oh, das sind die Leute auf einmal, wo ich jahrelang erzählt habe, Business, Business, Business.
Ja, also ich glaube, wie Phönix aus der Asche, ja, okay, es hat sich jetzt ja auch über die Jahre entwickelt. Ne? Und ich glaube, gerade mit dem Schwenk zur Cloud, der ist ja nicht neu, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach so, dass wir, ich glaube, in Deutschland noch relativ so ein bisschen davor sind, ne? Transformiere ich mich in die Cloud, nutze ich das? Und ich glaube, gerade dadurch, ne, kann ich wieder wie Phönix aus der Asche steigen. Ja. Ne? Und ich kriege auf einmal Möglichkeiten, ne, um wieder meinen, vielleicht auch Business-Nutzern, die ganz viele Anforderungen an mich gestellt haben, zu sagen, ey, hier, ihr habt die Möglichkeit, bitte nutzt es einfach. Genau. Ich stelle euch das ganz einfach zur Verfügung. Ne? Software-as-a-Service-Modelle etc. Ne? Aber ich stelle auch, okay, IT, ich brauche neue Rechenkapazitäten, ich stelle sie zur Verfügung. Kein Problem, immer halt von Minuten. Es dauert halt nicht mehr Tage, ich muss irgendwie Infrastrukturen beschaffen etc. Nein, ich kann es jetzt das, holen.
Ne? Der das Unterschied ist nämlich jetzt das Proaktive. Jahrelang war die IT getrieben, jetzt kann die IT treiben und sagen, nutz es doch, mach es doch, tut es doch. Und ich finde, das merkst du durch die Cloud ganz, ganz krass. Für mich war der Unterschied eigentlich immer, als ich früher hörte, On-Premise oder Cloud, so, habe ich mich dahingestellt und gesagt, über was reden wir? Also das iPhone hat sich auch durchgesetzt und alle hatten Bedenken, die Cloud wird sich auch durchsetzen. Ja. Die Frage ist nur, wann gehe ich darauf und wie gehe ich darauf? Aber ob, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Und das siehst du eigentlich hier durchweg. Also so Banken, alle beschäftigen sich damit, wo es hieß, das wird niemals funktionieren. Ja. Über was reden wir? So, aber da sind wir, glaube ich, nochmal an so einem Punkt. Ich glaube, was wir herausgearbeitet haben, ist ja definitiv, die IT wird zum Treiber. Das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Die IT hat auch über die Jahre ganz andere Skillsets bei sich aufgebaut. Genau. Auch andere Menschen arbeiten heute in der IT vom Charakterlichen her. So. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass das Business, ne, und IT sich jetzt nicht mehr gegenseitig, ja, wo ist das? Und die bremsen mich aus, sondern dieses, wir können es zusammen angehen. Anforderung und Lösung in einem, wobei erst die Lösung zuerst kommen könnte, bevor die Anforderung kommt. Spannend, ne?
Ja, also, und ich finde auch aus unserer Rolle heraus, ne, ich meine, wir haben ja auch quasi, sind auch über die Jahre sehr stark immer aus der Fachabteilung getrieben und haben auch immer den Übersetzer zur IT gemacht, ne, und da die Schnittstelle. Und wenn man es aber auch so sieht, nehmen wir jetzt auch häufig einfach die Rolle ein, dass wir quasi die IT enablen, ne, und auch da mehr unterstützen, um halt der Fachabteilung entsprechend schneller Möglichkeiten zu bieten. Ne? Also wir kennen auch seit über 20 Jahren quasi den Pain so, ne, aus den Fachabteilungen, okay, Anwendung skalieren nicht mit, das dauert lange, ne, ich brauche mehr Rechenkapazitäten. Und ich glaube, da können wir mittlerweile auch als Calver ganz gut entsprechend mit drauf einwirken und da auch der IT entsprechend Kapazitäten zur Verfügung stellen mit Know-how. Einfach, ne, weil wir diesen Schwenk logischerweise auch über die Jahre mitgegangen sind in Richtung der Cloud. Und ich finde es auch sehr gut, wie du sagst, eigentlich stellt sich hier gar nicht mehr die Frage, ob, sondern wann und wie am besten.
Genau. Ne? Meinetwegen auch noch, kannst du dich darüber unterhalten, welche, wenn du, wenn du darüber Lust hast. Also das, auch das halte ich ja mittlerweile, weil sich das geöffnet hat, im Gegensatz zu früher den System, auch nicht mehr so zentral die Frage, wie sie vielleicht noch eins war, als ich gesagt habe, ich setze aber hier auf eine Teradata mit MicroStrategy. Ich glaube, das waren andere Entscheidungen, andere Tragweite, als jetzt in die Cloud zu einem der Hersteller zu gehen, weil die Öffnung der Cloud als solches auch für Drittanbieter eine andere ist. Erinnerst du dich, ich weiß gar nicht, ob du so SAP-affin warst, da hieß es immer so, ja, nee, die dürfen nicht auf die Big-Schnittstelle. Mhm. Und da hatte Theobald und so sich auch Riesengeld verdient. Einfach nur, dass es dann so politisch gegeneinander war. Und da merkst du auch, glaube ich, einen ganz anderen Reifegrad des Zusammenarbeitens.
Genau, und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist auch gar nicht, oder erleben wir auch häufig, welchen Cloud-Anbieter nehmen wir denn jetzt? Ja. Ne? Und gerade auch in dieser Auswahl zu unterstützen. Ich meine, da sind, finde ich auch toll, ne, wir auch über die Jahre in eine lukrative Situation gekommen. Ne, jetzt mal ehrlich gesprochen, dass wir auch sagen können, okay, wir haben unsere Azure-Experten, wir haben unsere AWS-Experten, wir haben die Experten in der Google Cloud. Okay, wir helfen euch auch bei der Entscheidungsfindung. Ne? Und alleine dann auch darüber nachzudenken, man baut vielleicht Modelle auf oder man die Infrastrukturen so auf. Ne? Ich hatte vorhin drüber gesprochen, ne, mit Terraform, Infrastructure as Code, dass sie auch vielleicht von dem einen Cloud-Anbieter, wenn ich es mir mit dem vielleicht mal verscherze oder so, soll ja auch mal vorkommen, vielleicht zu dem anderen zu wechseln oder umgekehrt oder schnell Migration zu machen oder sich vielleicht auch so von vornherein Multicloud muss ich aufzustellen. Ne? Also alleine das jetzt bei unseren Kunden zu begleiten, mitzuerleben, ist enorm und ich sag mal so, aber auch der Wandel der Zeit. Ne? Wir hatten eben nur gesprochen, wie viel Zeit hat man früher verbracht, vielleicht auch Ressourcen zu bekommen, also wirklich rein physisch, um das Analytics-Projekt zu starten. Ja. Den Server haben wir noch nicht.
Ja.
Heute ist es okay, ist da, leg los.
Ja, wir merken das halt bei uns auch krass, sage ich mal. Wir geben ja viele Schulungen an Scale heute noch, wo man so sagt, Low-Level-Einsteigerschulungen in Power BI, also vom Self-Service-Gedanken für große Konzerne. Ne? Und du merkst halt allein die Bereitstellung von so Power BI-Lizenzen, wo die Leute sofort etwas machen können und dann lernen können und etwas tun können. Ich weiß noch, früher, als ich sowas gemacht habe, dann habe ich zur Not halt noch immer meine Lizenzen selbst bei mir gehabt, wo die sich mit meinen Anmeldedaten quasi von der Firma Reporting Impulse angemeldet haben, damit sie arbeiten konnten. Mhm. Heute haben wir schon eine sehr hohe Durchdringung zu 90%, dass die Leute einfach sagen, habe ich, klick auf. Also das heißt, Data Analytics, die Zugänglichkeit, auch gerade durch die IT getrieben, ist viel gekommen. Früher musstest du 3 Seiten Anträge. Warum brauchst du eigentlich ein Data Analytics Tool? Also versuch mal ein SAP BO, Business Objects damals zu kriegen. Da hast du erst mal ein halbes Jahr gewartet. Ja. Da saßen wir als Berater, junge Berater teilweise rum und haben nur darauf gewartet, dass die Lizenz kam und man hat das bezahlt. Also man wurde ja bezahlt. Unfassbar, unfassbar. Also unfassbar, aber das ist bei Reporting Impulse nie passiert, weil haben wir nicht. So viel Zeit waren wir nicht beim Kunden. Aber ich finde auch dadurch, eine letzte Sache, die ich mit dir gerne noch besprechen möchte, ist, dass die Kunden ganz anspruchsvoller geworden sind. Also du kannst jetzt auch nicht mehr zu den Kunden laufen und sagen, hallo, ich möchte dir mal einen GenAI-Workshop verkaufen, ich möchte dir verkaufen, was das für die Data Analytics-Plattform bedeutet, ich möchte dir verkaufen, wie du am besten in die Cloud migrierst. Das ist so ein bisschen anders geworden. Du hast so informierte Kunden, die kommen ja jetzt mit dir mit klaren Vorstellungen. Mhm. Die können dann mal falsch sein oder können anders sein oder müsste man beraten, weil das Best Practice fehlt. Aber ich finde, der Kunde hat sich in den letzten 10 Jahren, wenn wir es machen, massiv gewandelt. Also das heißt, der Kunde kauft nicht nur mehr Know-how ein im Sinne von, hallo Freunde, ich möchte von euch erstmal was wissen und dann machen wir erstmal 27 Workshops, dann machen wir erstmal eine Ist-Analyse und so. Das ist ganz schön zusammengedampft worden, die Methodiken, und der Kunde ist so well informed. So in deiner Sprache zu sprechen. Well informed, und das ist, ich finde auch, das hat die Zusammenarbeit und die Dynamik auf Projekten, gerade wenn es Cloud, Data Analytics, GenAI ist, eine ganz andere Dynamik verliehen. Also das heißt, du hast eine ganz andere Qualifikation von Leuten auf der anderen Seite.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass sich das Beratungsgeschäft auch in dem technischen Umfeld dadurch halt verändert hat, dass wir häufig eher die Rolle des Sparringspartner eingenommen worden sind. Ne? Ich glaube vom Grundsatz her, wir sowieso ja bei Calvert immer nahbar sind und waren, ne? Aber quasi dieser Sparringspartner-Effekt, Kunden, die natürlich schon sehr technisch drin sind in den Themen, ne? Aber ich glaube, wir trotzdem immer noch Expertenwissen mitbringen können, auch einfach Projekterfahrung. Ne? Das ist, glaube ich, das, also ich glaube so mittlerweile, ne, so wie lange man das macht, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, dass wir auch schon über 15 Jahre da drin sind. Aber diese Erfahrung, die man ja auch einfach mitbringt, ne, aus anderen Projekten und dann zu sagen, okay, wir müssen die IT-Infrastruktur vielleicht doch nochmal ein bisschen überdenken, ne, und warum man das machen müsste. Ich glaube, da qualifizierte Antworten mittlerweile mitbringen zu können, das ist einfach ein enormer Erfahrungsschatz, der so über diese Reise der letzten Jahre ja einfach gewachsen ist. Ne? Und von well informed zu vielleicht well architected entsprechend zu kommen. Ich glaube, das ist halt immer noch, wo wir früher gedacht haben, okay, wie groß müssen die Server dimensioniert werden, wie viel Rechenkapazitäten brauchen wir. Ne? Ich sag mal, diese harten IT-technischen Themen, die gibt es ja heute immer noch. Die sind ja genauso da, auch nur wenn wir in die Cloud gehen. Nur ist es quasi einfacher einrichtbar. Ne? Es ist einfacher, was heißt einrichtbar nicht, sondern eher einfacher zu bekommen, ne? Wenn ich natürlich weiß, wie. Ne? Und das ist so, da können wir natürlich auch entsprechend mittlerweile Templates einfach mitbringen, ne, die du in der Cloud, zack,
los geht's,
hochziehen kannst und ja, fängst an. Ne? So wie du sagst, okay, wir machen morgen eine Schulung, alles klar, kein Problem. Früher, okay, 2 Wochen Vorlaufzeit mindestens, wenn nicht ein halbes Jahr.
Wollte ich gerade sagen, endlos und Planung und wo machen wir das und so. Und wenn man dann zum Schluss sieht, scheitert es ja schon an Räumlichkeiten teilweise, wo man das ein halbes Jahr vorher machen musste, damit man irgendwo einen Raum kriegt und so weiter. Das funktioniert mittlerweile auch anders. Gut, aber zu guter Letzt, ne? Was würdest du denn jetzt, sag ich mal, den Leuten nochmal mitgeben, wenn du nochmal eine flammende Rede für die Cloud halten solltest, was wir heute so gelernt haben, wo du sagst, Mensch, das sind die Punkte, da bin ich ganz froh, wenn die Leute das aus diesem Podcast mitnehmen, das sind so die Punkte, da kannst du im nächsten Meeting super mit punkten, so als Best-Practice-Jäger.
Als Best-Practice-Jäger. Ja, also es gibt schon enorm viele Erfahrungen mit der Cloud, auch wenn sich Leute noch gar nicht damit beschäftigt haben, was ich gar nicht glauben kann, ne? Aber es gibt enorm viele Erfahrungen, auf diesen Erfahrungen kann man mittlerweile sehr gut aufbauen. Ne? Klar, von uns aus, aus Calver heraus, ne, können wir quasi die Hyperscaler Frameworks mitbringen und genau sagen, okay, was passt zu der Kundensituation, ne? Und das Schöne ist ja, wenn man in die Cloud geht, da gibt es ja auch eine große Community. Ne? Und quasi Best Practices, die man einfach wieder verwenden kann. Und das ist für mich so der eine Knackpunkt, okay, warum ich definitiv in die Cloud gehen sollte. Dann, wir hatten es vorhin logischerweise angesprochen, ne? Aber es gibt einfach noch Use Cases, die kennen wir jetzt noch gar nicht.
Ja.
Ne? Und da werden ganz andere IT-Anforderungen noch auf uns zukommen. Und auf diese flexibel und skalierbar reagieren zu können, dafür brauche ich aus meiner Sicht eine Cloud-Lösung. Dann natürlich, man spricht immer so, ist es best of breed, Gedanke, also was ist das beste Tool für meinen Anwendungsfall? Es kann ja durchaus mal sein, dass ich mal einen Weg einschlage und diesen Leuchtturm mache, das funktioniert wunderbar, dann gehe ich vielleicht in die nächste Umsetzung und merke, oh, da muss ich noch was ergänzen, da muss ich doch noch mal was austauschen. Ne? Und das mit Abonnementmodellen aus der Cloud, mit Tools, die Cloud-nativ sind, einzurichten. Ja, das funktioniert halt nur, wenn ich quasi in Cloud-Strukturen denke. Also sprich, schnell Dinge auszutauschen, zu verändern. Ne? Und das ist so für mich der Knackpunkt. Und das ist aber auch vielleicht schwer, und das nochmal als Gedanke, wenn man in die Cloud geht, nicht, man kann den gesamten Weg, ne, zu so einem Reifegrad 5-Modell oder zum Reifegrad 5 noch gar nicht komplett durchdenken. Ne? Also, weil, so blöd das klingt, aber häufig ist einfach der Weg in die Cloud und durch die Projekte der Weg zu meiner besten Architektur und die kann ich nicht von vorne durchdenken. Da gibt es keinen Big Bang, sondern das ist agil, Schritt für Schritt und gerade dafür ist die Cloud gemacht.
Ja, Mensch, Dann haben wir das doch auch zusammen, haben wir gelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön, dass du da warst. Ihr müsst auf Calver nicht verzichten, der Christoph Kleine kommt demnächst und erzählt etwas über Data Analytics, da werden wir ein bisschen anderen Fokus. Wie das aber alles zusammenspielt und wie ihr beide vielleicht auch zusammenspielt, das kann man dann ja nachher sich, wenn man beides angehört hat, sich überlegen. Ich sage lieben Dank, dir gehören wie immer die letzten Worte. Sag, was du immer schon mal sagen wolltest in einem Podcast, jetzt ist die Gelegenheit, es darf nur nicht sein, danke für die Einladung.
Ach so. Okay. Nee, also ich glaube, wichtig ist, es ist ein enormer Erfahrungsschatz da, gerade auch bei Calver für viele Projekte in der Cloud und davon kann man nur profitieren. Ne? Das, auch wenn es sich stetig weiterentwickelt, sind es aus meiner Sicht immer noch die Grundthemen, die man beherrschen muss. Und gerade wir verstehen Fachabteilungen, wir verstehen die IT und ich denke, daraus ist einfach ein interessantes Leistungsangebot da, um mit uns entsprechende Cloud-Projekte zu machen.
Mach das. Bis dann. Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.